Qualität von ihm, dass wir Dinge, die Gott uns gesagt hat, entweder nicht anfangen oder so lange von uns wegschieben, bis die Zeit dafür verpasst ist. Und da sind wir heute zum dritten und letzten Mal bei unserem Propheten Jeremia. Der hatte nämlich sein Leben lang damit zu kämpfen, dass sein Umfeld genauso reagiert hat. Dass Gott zu ihnen geredet hat und sie haben es nicht ernst genommen. Sie haben das nicht hören wollen, sie haben sich ihre eigenen Propheten, die nach ihrem dem Herzen des Volkes geredet haben, angehört. Aber das, was Gott zu ihnen sagt, was voller Gnade, voller Rettung, voller Liebe Gottes war, einfach nicht angenommen. Nun gucken wir das nicht aus der Seite des Volkes und nicht aus der Seite Gottes, sondern aus der Sicht des Propheten selber. So haben wir das zumindest die letzten beiden Sonntage gemacht. Und ich will nochmal einen Aspekt aufgreifen, den wir beim letzten Mal zwar schon betrachtet haben, aber unter einem anderen Gesichtspunkt. Ihr erinnert euch, Kapitel 26 war ja diese Auseinandersetzung, dass die Frommen des Volkes den Propheten Jeremia vor den König geschleppt haben und die Todesstrafe für ihn gefordert haben. Und die Politiker, also die Fürsten des Volkes und das Volk, also angesehene Männer aus dem Volk, haben sich dagegen entschieden. Und haben gesagt, es ist nicht richtig, der Mann betreibt keine Wehrkraftversetzung, so würde man das heute bezeichnen, Defizitismus, Entmutigung, ins politische oder institutionelle Entmutigung, sondern er redet im Namen Gottes. Und das gab es früher auch schon, besonders Jahre vorher, hatte Micha in der Zeit Hiskias ähnlich geredet und sie grafen das Beispiel auf und haben gesagt, hat man den damals den Propheten auch zum Tode verurteilt? Das geht nicht. Wenn er im Namen Gottes redet, dann lass diesen Mann. Und wir haben im letzten Vers gelesen, dass er einen Einfluss, einen Unterstützer hatte. Doch die Hand Achikams, des Sohnes Schaffans, war mit Jeremia, dass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, um ihn zu töten. Der Dienst, in dem dieser Mann Gottes stand, hat ihn also an den Rand des Todes gebracht. Gott hat dafür gesorgt, dass das nicht funktioniert. Und mir sind dabei zwei Dinge aufgefallen. Direkt danach heißt es, dass der Prophet, der gerade diese Todesgefahr hinter sich hatte, im Kapitel 27, Vers 9, mit derselben Botschaft weitermacht. Und ihr hört nicht auf eure Propheten und auf eure Wahrsager und auf eure Träume und auf eure Zauberer und auf eure Magier, die zu euch sprechen und sagen, ihr werdet den König von Babel dienen. Und Vers 14 entführt nicht auf die Worte der Propheten, die zu euch sprechen und sagen, ihr werdet den König von Babel nicht dienen, denn sie weissagen euch Lüge. Denn ich habe sie nicht gesagt, spricht der Herr. Wenn ich mir vorstelle, in der Position dieses Mannes Gottes zu sein, dann zeigt mir das, was für ein enormes Maß an Reife er im Laufe seines Dienstes gewonnen hat. Und Freunde, das sollte ich gut machen. Gerade die meisten unter uns sind ja ein bisschen jünger als ich. Ihr habt also noch ein hohes Maß an Entwicklungsmöglichkeiten. Nutzt das, indem ihr euch nicht von Menschen schrecken macht. Nutzt diese Möglichkeit zur Reife, im unbedingten Und das geht noch persönlich. Persönlichen Festhalten an Gott. Egal, wer um euch herum alles dagegen steht. Und das ist, wenn wir uns das Persönlichkeitsprofil, dieses Profil angucken, ich habe oft schon darauf hingewiesen, dass gerade in den ersten Kapiteln er gucken lässt, welche Qual dieser Dienst in ihm ausgelöst hat. Und ich erinnere mich an meine ersten eigenen Jahre. Und ich erinnere mich an die Stellen, die wir im Neuen Testament haben, wenn der Apostel Paulus sogar schreibt, ich war bei euch mit Furcht und Zittern und in Schwachheit. Dann zeichnet das den Anfang des Dienstes. Denn, wir lesen es später, dass er kurz vor seiner Gefangennahme in Jerusalem noch von einem Propheten, von Agabus, gewarnt wird, dass er gebunden werden wird und also in der Nacht, okay, Engel des Herrn stärkte ihn, dass er überhaupt nicht sich beeinflussen lässt, irgendwo zurückzuweichen, weil sein Auftrag noch nicht verändert ist. Und Gott zu ihm sagt, so wie du in Jerusalem von mir gefolgt hast, wirst du in Rom von mir. Und ich sage das, ihr Lieben, weil ich das mit Freude sehe, dass unter meinen eigenen Kindern Leute sind mit diesem prophetischen Dienst und wir jetzt an diesem Wochenende gerade beobachten konnten, dass eine meiner Enkelinnen ebenfalls im prophetischen Dienst berufen ist. Richtig klare Eindrücke von Gott hat, ohne dass sie das selber von Gott das sagt. Und man kann das von außen merken. Das kann man sich nicht ausdenken. Dass wir, weil wir eigentlich in jeder Gemeinde diesen Dienst der Propheten haben, dass wir lernen, darin fest zu werden. Und das hängt an unserem Festhalten am Herrn. Und zwar mehr auf ihn zu achten, als auf den Druck von Menschen. Das ist eigentlich alles. Wo wir wissen, dass dieser Druck von Menschen nicht aufhört. Das kann man nicht nur bei Jeremia, sondern eigentlich bei allen Propheten ablesen, dass sie immer gegen den Zeitgeist, gegen die allgemeine Meinung, gegen die Annahmen der sie umgebenden Gesellschaft anzukriegen. Und das hat der Prophet des Höchsten, der Hohepriester, der König aller Könige, genauso in den Jahren seines Dienstes erlebt. Das passiert bis heute. Sein Zeugnis wird nicht angenommen. Er ist der von Gott gesandte Messias, der Retter der Menschen, aber sein Zeugnis wird nicht angenommen. Obwohl es bestätigt ist durch Auferstehung aus dem Tod. Und deswegen, ein Knecht ist nicht größer als ein Herr, dürfen wir nicht erwarten, dass wenn man Jesus verachtet und Jesus nicht hört, dass uns das besser gehen könnte. Es ist unmöglich. Im Gegenteil, wann immer wir uns an sein Wort orientieren, werden wir außer in Zeiten der Erweckung gegen die Masse steht. Und das kann man sehen, dass eben in den späteren Jahren des Dienstes Jeremia sich von diesen Niedrigkeit überhaupt nicht mehr beeindruckt hat. Er steht das durch, er steht am nächsten Tag wieder von mir. Und bricht bei der nächsten Gelegenheit genau wieder das Wort. Und da fällt mir noch was auf. Ich bin ja selber kein Freund von Wiederholungen. Ich muss mich regelrecht überwinden, die Periskopen zu bewegen. Ich sage, das sind so Konservenbewegungen. Alle 6 Jahre wiederholen die sich. Und wie können die Großkirchen im Leben lang zwar mit 6 Jahren Abstand, aber immer wieder dieselben Stellen. Und ich denke, das wird viel interessanter, wenn man das Ganze oder wenn man thematisch spricht. Aber wir sehen bei dem Propheten Jeremia, das ist mir jetzt wirklich erst in dieser Zusammenstellung aufgefallen, wie endlos oft er genau dieselbe Botschaft zu hören hat. Hört nicht auf eure falschen Propheten. Und das ist immer wieder, ich habe mich früher aufgemacht und sucht. Oder meine Propheten selbst. Immer wieder. Man denkt, jede Sache, oder man weiß, jede Sache wird durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt. Aber das finden wir mindestens ein Dutzend Mal. Immer wieder bezeugt Gott dasselbe. Und das ändert nichts. Das sollte uns Mut machen, das Wort Gottes auch wiederholt bei Gott zu geben. Es ist nicht damit abgetan, dass wir einmal jemand warnen und sagen, kehrt um, Buße, Reich Gottes ist nahe gekommen, Predigen, Vergebung der Sünden, durch die Annahme des Sühneopfers Jesu Christi, und entweder sie hören es oder sie hören es nicht, sondern diese Botschaft muss wiederholt werden. Sie mögen es hören oder nicht. Und es gibt immer solche Dinge. Wir sind ja nicht gewohnt, die Bibel in geschichtlichen Zusammenhängen zu lesen. Obwohl das Alte Testament und das Neue Testament, zumindest die Apostelgeschichte, sehr, sehr stark diesen historischen Fokus hat. Also der direkte Ablauf, wann kommt was oder was kommt danach. Ich selber mag das und habe selbst die Bibel unter diesem Gesichtspunkt mehrmals gelesen. Und da ist eben klar, dass diese heiligen Gottesmänner, Daniel, Hananja, Misael und, wer war der dritte? Also, wir kennen mal so die. Sadachmedel, aber Knege waren ja ihre heidnischen Namen, aber. Es werden eben dann der eins ihre hebräischen Namen genannt. Das waren junge Leute, die offenbar nicht im Widerspruch zur Botschaft Jeremias gestanden haben, sondern in dem Hören auf die Warnung Gottes. Und deswegen kann Gott sie an ganz anderer Stelle, und zwar bis zum heutigen Tag gebrauchen. Der Dienst Daniels ist ähnlich wie der Dienst Hiobs. Vollkommen zeitüberschreitend bis ans Ende der Welt. Bis zur Zeit der Wiederkunft Jesu. Und darüber noch. Und das ist eine der Früchte der Botschaft des Jeremia. Ich bin mir nicht sicher, ob er das selber zu Lebzeiten überschauen konnte. Ich habe selbst in meinem Leben nämlich solche Prozesse erlebt, dass Gottesmänner das, was Gott durch sie wirkt, nicht mehr zu Lebzeiten erfahren haben. Sondern generationsübergreifend hat sich ihr Dienst ausgewirkt. Sie waren entmutigt am Ende ihres Lebens, weil scheinbar keine Wirkung war von ihrem Dienst. Aber Gott hat das, was sie in Treue weitergegeben haben, genutzt und in der nächsten und in der übernächsten Generation lebendig gemacht. Und das, ihr Lieben, kann man bei den Propheten Jeremia beobachten. Sein Dienst war die Voraussetzung für das, was in Babylon geschieht und auch, was dann unter der Rückführung unter Esra Nehemia und der Babylon sich fortgesetzt hat. Der Überrest, den Gott gebraucht hat. Das waren die, die ihre Herzen auf das Wort Gottes ausgerichtet haben. Wir mögen hier nicht so übermäßig viele Leute sein, aber ich hoffe und ich wünsche sehr, dass wir zu denen gehören, die auch in schwierigen Zeiten den Überrest bilden, derer, die auf Gott hören. Derer, die seine Botschaft ernst nehmen. Und das können wir sehen, dass das bei Jeremias weitergeht. Wir haben ja Kapitel 27 letzten Sonntag schon betrachtet und auch 28, diese Auseinandersetzung, die er dann mit dem Propheten Hanania vor den Augen der Priester und des ganzen Volkes hatte. Und am Ende, auf diesen Vers komme ich nochmal zurück, Kapitel 28, Vers 15, spricht der Prophet Jeremia ganz ruhig, ganz, ja, was soll ich sagen, ohne Zorn, emotionsfrei, aber in göttlicher Autorität, in Gerichtswort über diesen falschen Propheten Hanania. Er sagt, höre doch, Hanania, wenn jemand sagt, höre doch, dann ist das nicht jemand, den man mit dem Knüppel hinterher rennt oder sagt, du hast mir widerstanden und du hast die Worte Gottes für ungültig erklärt, sondern höre doch. Ein Wort, Autorität. Der Herr hat dich nicht gesandt, sondern du hast dieses Volk auf eine Lüge vertraut lassen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich werfe dich vom Erdboden hinweg. Dieses Jahr wirst du sterben, denn du hast Abfall geredet gegen den Herrn. Und der Prophet Hanania starb in demselben Jahr und 7 Monate. Also, kein halbes Jahr später. Mir macht es Mut. Nicht für das Angst. Weil ich möchte mich nicht auf der Seite des Hanania sehen. Ich will nicht auf der Seite des Propheten Jeremia sein. Mir macht das Mut, dass wenn wir die Angriffe von Menschen zu durchstehen haben, dass wir dabei ein Wort der Autorität haben, zu der Zeit, die Gott bestimmt. Höre doch, das sagt der Prophet, der Herr spricht. Das heißt, er kann nur das weitergeben, was Gott ihm vorneweg gesagt hat. Und dann vergeht nochmal einige Monate und dann vollzieht sich das Gericht an diesem falschen Propheten. Die Gemeinde hat diese selbe Autorität erhoben. Wir müssen lernen, nicht aus unserem eigenen Zorn heraus, aber aus dem Respekt gegenüber Gott, genauso in Autorität auszuüben gegen diejenigen, die Abfall von Gott verkünden, die Menschen verführen. Wir brauchen kein Disput, wir brauchen keine Diskussion, wir brauchen keine Apologetik, also Verteidigung des Glaubens. Wir brauchen Worte der Autorität gegen Verführung und Lüge. Auch das gehört zum prophetischen Dienst. Und dann, ich habe ja versprochen, dass wir heute mit diesem Thema abschließen, sage ich euch nur die Verse in dem nächsten Kapitel. Kapitel 29, Vers 1. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an die übrig gebliebenen Ältesten der Welt geführt und an die Priester und die Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hat. Es gab ja nach der Eroberung Jerusalems eine Scheidung. Der König Nebukadnezar und seine Obersten hatten die ganzen Hohen des Volkes gefangen genommen und deportiert. Das war die damalige Methode, damit waren die Babylonier groß und mächtig geworden und haben Aufstände verhindert, dass sie die gesamte Elite der jeweils unterworfenen Völker einfach deportiert haben. Die haben die erste Form von Migration ausgeübt, indem sie auch, und das ist so etwas Ähnliches, wie wir das heute in der Europäischen Union haben, indem man die Elite der überfallenen, von der NATO oder von anderen überfallenen Ländern, zu sich einlädt. Auch die wirtschaftliche Macht Babylons ist dadurch begründet worden, dass nämlich von allen Landschaften, wir lesen später bei Esther, bei der Königin Esther, 127 Landschaften waren unter der Herrschaft erst der Babylonier, dann der Perser, der Meder gewesen. Und eine zentrale Stelle hat die verwaltet. Und die Mächtigen der Völker waren direkt der zentralen Regierung unterstellt. Und der Profit, die haben natürlich alles verloren, die haben ihren ganzen Besitz zurücklassen müssen. Wer gekämpft hat, der hat unter Umständen sein Leben verloren, wer sie abgelehnt hatte. Ja. Also die gesamten sozialen Strukturen wurden auf diese Weise auch aufgelöst und neu gemischt. Dann hat man ausgewählt unter den Regierungen. Die jungen Leute, die, ich sag mal, die Elite, das waren zum Beispiel eben die vier Männer, die dann von denen der Daniel berichtet wird, oder Mordechai, und selbst Frauen konnten an besondere Positionen kommen, aber ohne Rücksicht auf ihre eigenen Wünsche. Die wurden dann eben zwangsverheiratet oder verhandelt. Das heißt, unter Auflösung der gesamten gewohnten sozialen und gesellschaftlichen Struktur hat diese Weltmacht geherrscht. Und so ist das bis heute. Nur so funktioniert Weltmacht. Sei es von Amerika, sei es von den NATO-Verbündeten, sei es von China, sei es von Russland, wer auch immer Macht in dieser Welt hat. Es läuft immer nach demselben Modell, dass man die unterjochten Länder, oder wie früher Europa in der Zeit der Kolonialisation in Afrika, hat sich immer die Eliten gesichert, die Strukturen der Gesellschaft verändert und dann das für sich selber genutzt. Und man hatte den Propheten Jeremia ausgespart von der Deportation. Kann man an anderer Stelle lesen. Zweite Chronik, glaube ich, wird das im Detail berichtet. Dort ist der Dienst, den er hatte, wahrgenommen worden. Es wurde auch geredet. Und das haben auch dann die neuen Herrscher wahrgenommen. Und es war ein Gnadenerweis ihm gegenüber, dass er nicht mit der Passiert hat. Er hat gesagt, okay, das ist einer, der mit dem Gott dieses Landes in engen Fuß steht, mit dem wollen wir uns mal nicht ganz verwehren. Er hatte ja auch über Babylon geweissagt und hatte, haben wir auch letzte Woche gerade gehört, und hatte die Botschaft dorthin zu senden. Und der Dienst Jeremias hört nicht auf. Da könnte man sagen, na gut, er hätte sich zurücklegen können und sagen, na, habe ich endlich mal ein bisschen Ruhe. Diejenigen, die mich hier ein Leben lang verfolgt haben, müssen mal sehen, wie sie jetzt zurechtkommen. Sie haben ja gemerkt, dass ich keinen Scheiß erzählt habe. Aber er schreibt und sein Dienst geht weiter. Und was werden wir daraus erleben? Egal, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sich ändern, wenn Gott jemand beruft, hat er nicht das Recht, sich dann auf die Rente zurückzulehnen und zu sagen, ich hatte genug Stress und jetzt bin ich pensioniert, sondern die anderen machen. Das ist auch ein Punkt, den ich von diesen mächtigen Gottesmann nehme. Gnadengaben und Berufung Gottes sind unverwandelbar. Das bedeutet, wenn Gott wirklich jemanden beruft, wenn er also nicht nur einen Dienst an Menschen oder von Menschen oder für Menschen macht, sondern wenn wir wirklich berufene Leute sind, egal mit welchem Dienst, ja, es gibt nicht nur verschiedene Fragen, sondern auch verschiedene Berufungen, kann man nachlesen, Römer 12, 1. Korinther 12, kann jeder mal selber in Ruhe nachlesen, diese verschiedenen Dienste in der Gemeinde, dann sind das Berufungen, bei denen man nicht berentet wird. dann geht ihr Dienst, egal unter welchen äußeren Umständen, so lange, bis Gott selber das Ende wird. Und wir lesen, dass er in einem Brief eigentlich wiederum dieselbe Botschaft dann nach Babylon schicken. Ich frage mich, hat ihn das nicht ermüdet? Menschlich gesehen ist das zutiefst frustrierend. Aber wir können hier sehen, prophetischer Dienst hängt nicht an Menschen, sondern an Gott. Und wir lesen das in Vers 1. Und wir lesen die Botschaft in Vers 8. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels: Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumt. Da werden die verschiedenen Aspekte spirituellen Lebens benannt. Das können Menschen sein, das können Leute sein mit besonderen Diensten, und das kann auch etwas Inneres sein, nämlich Träume, wenn sie nicht in Übereinstimmung mit dem Reden Gottes sind. Dann muss man das weglassen. Und ich frage mich, ob dann nicht die Leute doch auch schon wieder genervt haben. Genervt. Schon wieder. Ja? Ist doch die große Hoffnung, nun haben die Babylonier zwar den Tempel verbrannt und alles geraubt, aber wir wollen doch bald zurück, denn Gott hat doch schon Abraham gesagt, wir werden in dem Land wohnen, welche dem anderen. Und wir werden das garantiert für euch theologisch begründet haben. Das waren nämlich ihre Propheten. Und dabei hat Gott 70 Jahre des Gerichts vor. Er hat auch andere Propheten geschickt. Hesekiel zum Beispiel, der dann direkt unter den Weggeführten gearbeitet hat. Aber die Masse der falschen Propheten hat er nicht aufgehört. Ihr Lieben, müssen wir uns einfach als Ermutigung nehmen, wenn man oft das Gefühl hat, es sind ja so wenige, die wirklich das Wort Gottes predigen. Die Masse hört, redet doch das, was sie gerne, was die Welt hören will. Weil ich habe heute so Posts von verschiedenen kirchlichen Mitarbeitern gelesen. Auch Jesus hätte sich impfen lassen. Und jetzt, 2 Jahre später, auch Jesus hätte sich auf die Straße geklebt. Was für ein Blödsinn. Wirklich, ich sage das so deutlich, was für ein Blödsinn. Aber das wollen die Leute hören. Und dagegen gilt es, das lebendige, reale, wirksame Wort Gottes zu halten. Und das hatte der Prophet auch weit gehalten, als er dann eigentlich in vergleichsweise komfortabler Position war, nämlich als Zurückgebliebener im Lande Israel. Und wir finden, das geht so weiter. Leider geht das so weiter. Er ist 15. Wenn ihr sagt, ihr habt das Babel Prophetenrecht und so weiter. Und das geht weiter. Er ist 19. Weil sie auf meine Worte nicht gehört haben, spricht der Herr, womit ich meine Knechte, die Propheten zu ihnen gesagt habe, früher mich aufmachen des Senden, auch ihr habt nicht gehört, spricht der Herr. Und Vers 29, dann wurde das dort gelesen und wir merken, sie sind nicht bereit zu hören. Aber das Zeugnis Jeremias geht weiter, Kapitel 32, Vers 32. Kapitel 35, Vers 15, könnt ihr euch anschreiben nochmal. Ich habe alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, frühe mich aufmachen und senden und habe gesprochen, kehrt doch um, jeder von seinen bösen Wege, und macht eure Handlungen gut und wandelt nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen. So sollt ihr in dem Land wohnen, das ich euch und euren Vätern versprochen habe. Aber ihr habt eure Ohren nicht geneigt und nicht auf mich gehört. Und es geht so weiter. im Kapitel 36, Vers 26 steht, und der König gebot Jerachmeel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn Asriels, und Schelemja, dem Sohn Abdeels, Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Propheten, zu ergreifen. Das heißt also, nicht nur in Babylon haben die Leute nicht gehört, sondern auch unter den Zurückgebliebenen, das war ja dann unter Zedekia, ist der Widerstand gegen den Propheten Jeremia nie gebrochen gewesen. Und hier haben wir das erste Mal eine besondere Situation. Vorneweg lesen wir immer, dass Menschen, es gab immer einzelne Menschen, die Jeremia unterstützt haben. Hier lesen wir das erste Mal einen Anschlag auf nicht nur sein Leben, sondern auch auf seinen Mitarbeiter. Und Gott hatte sie verworfen. Es geht nicht wie, nur das. Und das übrigens, was ich gut mache. Wenn jemand so, ich sag mal, im Dienst Gottes bis auf die Spitze geblieben bleibt, dann darf er sich darauf verlassen, dass Gott entweder Menschen als Unterstützer stellt, oder wenn sich dort niemand mehr findet, dass er selber Mittel und Wege hat, zu schützen. Das finde ich mutig. Ich habe beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, dass die Geschichte Jeremias eigentlich tragisch ausgeht, weil er nämlich dann von diesen Zurückgebliebenen noch verschleppt wird nach Ägypten. Das steht aber auch mal an der Platte. Das war, um das Maß der Sünde voll zu machen, auch derer, die zurückgeblieben waren. Weil Gott ausdrücklich zu ihnen geredet hat, wenn er hier bleibt und euch unter die Hand des Königs Nebukadnezar beugt, wird er euch hier leben lassen. Aber wenn ihr denkt, ihr könnt euch mächtige Verbündete in Ägypten suchen, dann werdet ihr verloren. Und dann sagen sie mit uns, das interessiert mich nochmal dich selber mit. Also ein Abgrund an Bosheit. Aber der Herr hält ihn. Also, das war vor dieser Zeit. Ja? Der Herr hält ihn. Das ist meine Hoffnung, ihr Lieben, dass wenn wir so an Gott leben, wenn wir so ernsthaft in seinen Dienst sind, dass er Mittel und Wege hat, uns zu bewahren. Das ist der entscheidende Punkt, egal was um uns herum passiert. Und dann gibt es am Ende eine interessante Situation, das ist dann Kapitel 37. Weder er noch seine Knechte noch das Volk des Landes hörten auf die Worte des Herrn, die er durch Jeremia den Propheten geredet hatte. Aber der König Zedekia sandte wiederum den Sohn des Schelemja, den er vorneweg geschickt hatte, um ihn zu verhaften. Dessen Sohn schickte dann und ließ ihm sagen, bete doch für uns zu dem Herrn, unser Gott. Wenn man weniger Erfahrung hat, würde man sagen, das ist ja umgekehrt. Und das ist vielleicht wirklich für den Tag Purgatio wichtig für heute, dass wir diesen Aspekt des Betens auch mal bedenken. Es gibt eine Menge Fake-Beten. Und es gibt immer wieder die Bitte von Menschen, bete doch für mich. Aber sie wollen nicht an dem Leben hören. Und sie wollen nicht auf Gott hören. Solche Gebete sind gespart. Ernsthaft. Und deswegen betone ich den anderen Aspekt, das Beten zuerst halt auf Gott zu hören. Ja? Das richtige Beten dieser Leute wäre gewesen, in den 30 Jahren des Dienstes Jeremias einmal wenigstens zu hören, was Gott ihnen sagt. Das wäre das richtige Beten gewesen. Hätten sich ihr Sabbat oder ihre Festgebete im Tempel sparen können. Weil Gott sagt, ich höre nicht eure Geklärung. Ich habe keine Lust an euren Opfern, wenn ihr nicht eure Handlungen richtig macht. Und deswegen, ihr Lieben, ist uns ja im Neuen Testament ein wichtiges Beispiel zum richtigen Beten gegeben. Welches?
Kinder zu mir kommen.
Jesus, der die Geschichte erzählt von den zwei Leuten, die in den Tempel kommen. Mhm. Der eine, oh Gott, ich danke dir, dass ich das und das und das bin und mache und vor allem, dass ich mich so beliebe, so verfluchte. Und der Zöllner wagt manchmal seine Augen auf zu Jesus und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieser ging gerechtfertigt hier. Wisst ihr, ich sage das gerade auch den jungen Leuten, ich mache euch Mut. Lieber ein paar Worte von Schwachheit zu sagen, als große, wohlgeformte lange Gebete. Ich musste das lernen, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, wurde das freie Beten. Was ganz Wichtiges war. Und natürlich irgendwann lernt man das. Und da habe ich gemerkt, dass ich nicht das Gott höre, sondern wirklich dieses stille Schreien. Diese echte, verzweifelte eine Ruf. Auf das hat er geantwortet. Und das hat mich motiviert, mein eigenes Beten komplett zu verändern, bis zum heutigen Tag. Und deswegen möchte ich Mut machen, dieses hörende Beten. Und darauf zu achten, dass wir uns auch von Menschen nicht einspannen lassen, die in Not fromm tun, aber nicht bereit sind, ihr Leben nach Gott auszurichten. Es ist wirklich so, Not lehrt beten, das ist kein Quatsch. Mein Großvater hat mir viele Geschichten erzählt aus dem Krieg. Die Leute, die ihn verspottet haben wegen seines Glaubens, und dann, wenn sie ihm angriff oder gar verwundet waren, diejenigen, die am lautesten geschrien haben, das Gott sie rettet, und die ihren verspotteten Kameraden angefleht haben, bete für mich, dass ich gut hier rauskomme. Ja, aber auch ein netter Mann. Aber es ist eigentlich nicht die Art, wie wir beten. Es gibt eine Zeit, es gibt eine sehr angenehme Zeit, mit der Gott hört. Das ist auch etwas, was ich seit Jahrzehnten predige. Lass uns die guten Zeiten nutzen. Gute Zeiten ist, wenn wir nicht unterbrochen sind. Lass doch unser Verhältnis zu Gott gestärkt und geregelt wird. Da ist das, was uns vorhin gesagt wurde, dass wir wirklich morgens beten, dass wir die guten Zeiten nutzen, damit wir in schwierigen Zeiten zurückreichen können. Dass auch diese Gewohnheit. Und das Wort des Herrn erging an Jeremia, von dem er sprach. Und das ist das Schöne, dass der prophetische Dienst wirklich immer wieder dadurch gekennzeichnet wird, dass Gott wirklich redet. Meine Schafe hören das. Die muss gelernt werden, ihr jungen Leute. Wir müssen lernen, die Stimme Jesu zu hören. Und ihr müsst wissen, der Teufel versucht alles Mögliche, um das zu imitieren oder um unsere inneren Stimmen, die wir aus der Vergangenheit, vielleicht von unseren Eltern oder aus traumatischen Erlebnissen haben, dass so richtig bedrängende Stimmen in uns sind und dann möchte man da nicht drauf hören, weil man dann fürchtet, dass es Gott der uns quält. Da können wir sicher sein, dass es nicht die Stimme des Guten hört. Wenn man sie beschreiben will, sie sind wirklich sanft, so still, dass man hinhören muss. Manches Mal auch ernsthaft, aber dann haben wir schon ein Stück Erfahrung mit dem gewonnen und uns so Vertrauen geschenkt. Und dann gibt es das breite Spektrum, weil wir ja auch sehr unterschiedlich miteinander reden. Wir sind ganz ruhig und gesetzt und mal konsequent und dann aufgeregt reden. Und so hat Gott auch verschiedene Arten, wie er redet. Und wir lesen das ja als Zeugnis der Gesamtschrift, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals in den Sternen geredet hat, hat am Ende des Tages zu uns geredet, in seinem Sohn. Und dieses vielfältige Reden Gottes hat nie aufgehört. Er braucht auch unterschiedliche Leute. Manches Mal Kinder, manches Mal Ungläubige. manchmal Dinge ihm vorbeigehen. Manchmal direkt sein Wort, manchmal die Losung. Und deswegen lohnt sich das, auf seine Stimme zu hören. Dass wir eine Gewohnheit entwickeln, dass wir wissen, okay, was ist Gottes Segen. Dass die Sicherheit ist, immer dass das eintritt, was er redet. Also Kapitel 37, Vers 6. Und das Wort des Herrn geschafft, der Jeremia dann versetzt, so spricht der Herr der Gott Israels, also sollt ihr dem König von Juda sagen, der euch zu mir gesandt hat, um mich zu befragen, siehe, also Gott spricht zu den Propheten, dass ihr zu den drei Boten sagen sollt. Und ja, das spricht hier nicht für Jeremia und Baruch, sondern für Jeremia, dass er die Leute, die Vermittler der Botschaft informieren soll. Und das ist mal eine gnädige Botschaft. Und dann dieser Schelemja hat also doch schon eine sehr üble Rolle gespielt. Dass, von dem lesen wir dann schön Vers 13 wieder, dass er noch einen Sohn hatte, der dann Jeremia verhaftet hat. Und Vers 19 ist das Wort Jeremias wiederum. Und dann wird er verhaftet und in die Grube geworfen, damit er stirbt. Und dann lässt der König, weil er doch ein Stück Angst hatte, weil dort alles so durcheinander war, dass er sich zumindest zeitweise versucht hatte, mal an Jeremias Worten zu orientieren, lässt er ihn durch den Äthiopier Ebed-Melech wieder aus dieser Todeszisterne wieder rausholen, da wo man ihn reingeschmissen hatte, damit er dort zugrunde geht. Und dann lesen wir diese ganze Widerstand, Kapitel 42, Vers 2 und Vers 6. Und in den folgenden Kapiteln das Reden Gottes zu dem Propheten. Das ist das Ende. Die Geschichte innerhalb seines Volkes geht zu Ende. Aber nicht zu Ende geht der Dienst des Propheten. Wir können bis zum Ende, bis zum Kapitel 49 lesen, das Wort des Herrn, was an Jeremia, den Propheten, erging, über. Und da redet er dann zum Schluss über die Zukunft, über Babylon, über die anderen Völker. Ihr Lieben, ich wünsche, wir sind solche Leute, die Gott gebrauchen kann, auch bis zum Ende, denen er seine Absichten mitteilt und seine Pläne offenbart, denn es geschieht nichts, was Gott nicht vorher seinen Knechten den Propheten offenbart hat. Der Herr tut nichts, was er nicht vorher seinen Knechten den Propheten offenbart hat. Das heißt nicht der gesamten Masse der Menschen, aber mindestens seine Propheten wissen, was er tut. Deswegen sollten wir Menschen sein, die sich nach diesem prophetischen Dienst auch ausstrecken und lernen, Gottes Wort zu hören, damit wir im Umbruch der Zeiten auf sicheren Wege gehen. Amen. Amen.